Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Jens Tietze. Jens ist Geschäftsführer bei der Puracon, ein Unternehmen der Schneider und Partner Beratergruppe. Jens, schön, dass du da bist.
Hallo, freue mich auch.
Heute habe ich einen ausgewiesenen Experten bei mir zu dem Thema Unternehmenstransaktionen und Sanierung. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wie bist du denn in die Steuerberaterbranche gerutscht?
Ach, relativ einfach. Im Abitur, wie Jungs manchmal da so sind, wusste ich nicht, was ich werden will. Und ich habe Gott sei Dank eine ältere Schwester, 3,5 Jahre älter. Und sie hat an der Berufsakademie Steuern und Prüfungswesen studiert. Und für Anwaltstudium, was ich eigentlich wollte, war ich zu faul. Und die Berufsakademie hatte den Vorteil, dass man da erscheinen muss. Und so habe ich das dann mal angefangen und bin nicht mehr weggekommen. Im Positiven, weil man hat dann doch irgendwann gemerkt, es macht Spaß.
Das heißt, du bist über die BWL-Schiene in den Beruf gerutscht.
Ja, mit Spezialisierung Steuerberatung, war auch schon in der Steuerberatungskanzlei, war da viel in der Wirtschaftsprüfung unterwegs. Und dann nach dem abgeschlossenen BWL-Studium steht ja dann die Frage, in der Branche bleiben und irgendwann den Steuerberater als Examen machen. Oder in die betriebswirtschaftliche Schiene, aber das wäre auch der Branchenwechsel gewesen und da dann lieber der Steuerberater.
Wie war denn so der Start für dich dann erst später so in die Unternehmensführung? War das eine große Umstellung, eine Herausforderung oder fandst du das sehr einfach?
Also ich bin relativ jung Steuerberater geworden, ich war 25, war dann frisch Steuerberater und ehrlicherweise, also wer das Examen gemacht hat, da fühlt man sich in dem Moment, wenn man es bestanden hat, schon gut und man hat schon viel verstanden und man ist da stolz auf sich. Und da kam das Angebot, dass eine kleinere Kanzlei in Dresden einen Geschäftsführer gesucht hat. Und in der 25 Steuerberater gerade geschafft und jetzt kommt der Geschäftsführer dazu. Natürlich wollte ich das unbedingt machen, aber ganz ehrlich, ich hatte eine Co-Geschäftsführerin, die hat es schon 10 Jahre gemacht und das erste Jahr war führungstechnisch gesehen echt schwierig. Also wirklich schwierig, weil Erfahrung null. Wie akquiriere ich denn einen Mandanten? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie finde ich die? Wie gehe ich mit Kritik um? Das waren alles brandneue Themen und da hilft Fachlichkeit nicht.
Erfahrung. Das ist korrekt. Das ist das Große an unserer Ausbildung. Man lernt so viel, aber so die wichtigen Dinge nachher im Berufsleben lernt man leider nicht. Sowas wie Mitarbeiterbetreuung und Mandantenbetreuung. Das ist ein harter Weg. Was würdest du denn so für dich sagen, waren so deine entscheidenden Erfolgsmomente, die du so hattest im Berufsleben?
Entscheidende Erfolgsmomente war eigentlich von Anfang an, dass wir überlegt haben, na Steuerberater gibt es viele, was macht denn einen guten Steuerberater aus? Worauf wollen wir uns fokussieren? Und wie können wir das einem Mandanten oder einem Netzwerkpartner oder auch den Mitarbeitern erklären? Und ich würde behaupten, in den ersten Jahren so ein Spirit schaffen, der eine moderne Ausrichtung in sich trägt, das war eigentlich für den Anfang echt der Schlüssel zum Erfolg. Muss ich sagen, tat weh, aber war gut.
Ja, das ist ganz toll, dass ich das so früh geschafft habe. Das war immer mein größtes Problem. Bei meinem ersten Businessplan, den habe ich sehr schnell geschrieben. Ich bin auch ganz gut drin. Aber was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Was ist mein USP? Da habe ich ewig dran gesessen. Das ist mir nicht eingefallen.
Genau. Ja, und das ist auch nicht einfach, weil wir ja am Ende ein bisschen weg davon kommen wollten damals und waren wir auch heute noch, der reine Pflichterfüller zu sein. Das ist ja nicht immer nur spaßig, sondern können ja auch Mehrwerte rauskommen. Und an denen haben wir relativ zeitig, relativ viel gearbeitet, mehr aus der Not, weil wir sonst keine Mitarbeiter gefunden hätten, muss man klar sagen. Also Fachkräftethema war damals schon ein Riesending. Aber wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, geht's einfacher.
Wie war denn dann so eure Unternehmensentwicklung? Wie viele Mitarbeiter war der damals ungefähr? Wie viele seid ihr heute?
Ja, wir haben damals angefangen, jetzt muss ich kurz rechnen, 2009/10 ungefähr, waren wir so mit 4, 5 Leuten unterwegs und das war ja meine erste Kanzlei sozusagen. Da bin ich dann Ende 21 ausgeschieden und wir haben dann, als ich gegangen bin, 35 Leute gehabt und waren damals schon spezialisiert auf Anschlussberatung im Sinne von Jahresabschluss erstellt, Steuererklärung erstellt, Mandant, ja, zufrieden, aber wenn man dann die Frage stellt, was sagt denn der Banker dazu oder wie geht es in einem Unternehmen gerade, weil der Steuerberater guckt ja immer erst mal ein Stück zurück in die Vergangenheit, wie läuft denn aktuell und dann, wenn man so fragt und sich dafür interessiert, kommen dann so die unternehmerischen Themen, bisschen weg von Steuern. Aber da kann man ja doch mit Steuergestaltung, Jahresabschlussgestaltung so ein Stück weit hin. Und so hat sich das dahin entwickelt, dass wir dann die 35er-Marke geknackt haben. Und dann bin ich Ende 21 mit meinem engeren Kreis, mit 10 Kollegen, haben wir dann gesagt, wir spalten uns ab. Mir hat das Herz ein bisschen geblutet, mein bisher aufgebautes zurückzulassen. Aber dann sind wir mit der Puracon dann in die Schneider und Partner Beratergruppe. Die haben wir die Puracon neu gegründet, weil wir mit unserer Ausrichtung des Folgegeschäfts der Transaktionsberatung im steuerlichen Sinne ein größeres Umfeld brauchten. Im Sinne von Partnerunternehmen in einer festen Gruppe mit einem festen Netzwerk, wo du die entsprechenden Fälle hast. Ja, und da sind wir dann so diesen Spezialbereich gestartet mit 10 Mann aus sozusagen der alten Kanzlei. Und jetzt sind wir ganz aktuell in diesem Monat 20. Also wir haben jetzt innerhalb von 3 Jahren haben wir uns jetzt wieder von 10 auf 20 gut wachsend und ich glaube bis hierhin auch ganz erfolgreich die nächsten Schritte gemacht.
Wow, das ist sehr beeindruckend. Das schaffen ja nicht viele. Ich sag mal, der Start war für mich ein typischer Einzelkanzlei, 4, 5 Leute, das ist der absolute Branchenstatistik.
Genau.
Voll in der Mitte gewesen.
Exakt.
Aber dann diesen Aufbau zu schaffen, das ist ja wahnsinnig schwierig. Vor allen Dingen, weil du ja auch Strukturen ändern musst. Ich sag, 5 Leute hast du im Blick, 30 hast du nicht mehr so im Blick. Die hat man nicht jeden Tag in meinem Auge. Wie war denn da so die Entwicklung für dich dahin? Wie habt ihr das so schnell geschafft?
Ja, wir hatten, natürlich gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Das muss man auch sagen, es war nicht nur Glück, aber es gehört dazu. Du brauchst natürlich die richtigen Mandate, klar. Du brauchst eine gute Geschichte, eine gute Strategie und eine gute Story am Ende, um authentisch in die Werbung zu gehen für Mitarbeiter. Das ist das A und O gewesen. Und dann auch natürlich für den Mandanten. Und dann ist es, also für mich waren so die schwierigsten Größen zwischen 15 und 20 Mitarbeiter. Das war schwierig. Weil du da erstmal merkst, ich meine, hat es vorher auch noch nicht gemacht, und merkst du erstmal das, was du in der Theorie lernst, Strukturen nachziehen. Das ist eine schöne Überschrift. Aber wer wird denn jetzt Teamleiter oder fachlicher Leiter von oder Zwischenführungsebene? Brauchst du eine Assistenz? Natürlich kannst du alles alleine und so früh bis spät arbeiten. Alles okay. Wo ist denn aber der Punkt, wo du merkst, ich brauche jetzt hier eine Unterstützung und in was soll das sein? Und da machst auch Fehler, glaube ich. Also wir haben auch Fehler gemacht und da vielleicht die falschen Leute hingesetzt. Zu früh, zu spät. So, aber wenn du diesen Sprung einmal hast, also von den dann so 18, 19, also die Struktur hatten, dann hoch auf die 35, das ging relativ einfach. Dann geht das, aber man braucht erstmal so diese Welle, ich muss jetzt was anders machen. Dieses von früh bis spät und nur am Wochenende kannst du den Jahresabschluss durchgucken, weil du ansonsten ja gar keine Ruhe hast im Tagesgeschäft. Ich glaube, das können ganz viele Berufsträger nachvollziehen, das geht nicht. Das ist nicht skalierbar, wachstumsfähig, sondern du brauchst eine Zwischenmannschaft.
Ja, das ist korrekt und das ist wirklich unglaublich schwer. Das haben wir auch immer das Problem. Ich hoffe mittlerweile, ich habe alle Fehler mal einmal durchgemacht. Ich finde immer wieder neu.
Das geht mir ganz genauso.
Ja, das gehört halt ein bisschen dazu, aber das Schöne ist ja immer, selbst wenn man da mal eine falsche Personalentscheidung trifft, das kann man ja auch korrigieren im Nachgang oder es korrigiert sich automatisch. Und die nächste ist dann in der Regel besser. Das ist dann meistens ein Einmaleffekt. Bist du eigentlich auch noch als Dozent tätig?
Ja, also ich habe eigentlich seit ich Steuerberater bin ich sozusagen auch als Dozent tätig. Mache das hier beim RKW Sachsen, bei der Kreditreform, auch mal bei der IHK. Das sind so vereinzelte Themen. Habe ich am Anfang gedacht, damit kannst du richtig coole Mandate generieren. Die Wahrheit ist wenig. Ich bin aber dabei geblieben, weil mir das schon Spaß macht. Also das schon da mal ein bisschen Augen öffnen, mal Kurzvorträge, auch mal so 2 Tage voll, 8 Stunden jeweils, ein tieferes Thema. Das macht mir am Ende schon Spaß, da in den Teilnehmenden da was zu erklären, was auch mal in den Austausch zu kommen, was nicht Mandate sind. Da kann man ganz offener reden, weil wenn du mit einem Mandat so sprichst, bist du ja doch der Dienstleister, der gefallen will, der am Ende auch eine Rechnung stellt. Bei Seminaren ist der Austausch, glaube ich, aus meiner Sicht offener. Also mache ich sehr gern. Ist natürlich auch ein Zeitthema. Also ich bewundere dich, dass du so viel Zeit für Podcasts und Co. findest. Alles Zeit. Ja, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für Seminare, aber du kannst nicht immer alles überall machen. Aber ja, werde ich auch weitermachen.
Ich habe das große Glück, dass meine Partner erkannt haben, dass ich wertvoller bin, wenn ich nicht operativ arbeite, sondern ich als andere mache.
Das heißt, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Mittlerweile wollen die auch gar nicht mehr sich mitarbeiten.
Okay, das kann man positiv und anders aufnehmen, aber lassen wir es in der positiven Ecke.
Jetzt sagtest du ja gerade, das war ja vielleicht eine Marketingstrategie, auch Dozententätigkeiten zu machen, was sich vielleicht nicht so bewährt hat. Kann ich übrigens bei mir sagen, ich unterrichte auch an der Uni. Klar, man kriegt da mal ein Mandat drüber, aber wenn man den Aufwand sieht, das sind keine besonders gute Marketingstrategie. Habt ihr denn noch eine andere Strategie verfolgt, die besser funktioniert hat?
Also ganz klar, ich glaube, das sagen auch alle unsere Berufskollegen, Mund-zu-Mund-Propaganda ist ein Thema. Wir sind jetzt seit 2 Jahren verstärkt in den Bankensektor unterwegs, hängt ein bisschen an der Sanierung dran, weil da ganz häufig nicht immer das Unternehmen sich den Berater holt, sondern auch ein bisschen auf Druck der Bank das passiert. Und selber haben wir festgestellt, dass sich natürlich die Bankenlandschaft auch verändert hat. Also wir sind zwar nicht der direkte Dienstleister für die Bank, aber in so einem Verhältnis Mandant und Bank, der eine hat Geld gegeben, der andere kann nur da alleine dafür sorgen, dass es wieder gut läuft. Und in der Mitte steht irgendwie so ein bisschen der Berater. Und da stellen wir verstärkt fest, dass auch die Banken ein Stück Hilfe, Unterstützung, Hinweise benötigen. Und deswegen sind wir da jetzt marketingtechnisch in den Banken unterwegs, aber mehr Risikofrüherkennung. Wie könnt ihr eure Kunden screenen? Was verlangt ihr von denen? Und da kommen auch ein bisschen so mal Einblicke in die Arbeit in der Bank, ganz spannend. Aber diese Marketingstrategie, über Banken zu gehen, ich muss ehrlich sagen, es probieren viele, aber die ist recht erfolgreich. Also wir sind sozusagen Mund-zu-Mund-Propaganda, ja, Seminare, gering, sehr gering, kann man nicht drauf bauen. Mittlerweile das Bankenthema funktioniert soweit gut, liegt ein bisschen an der Ausrichtung. Ich glaube nicht, dass das für alle allgemeingültig ist. Aber das sind die einzigen Themen. Also wir machen viel Sponsoring, wir machen auch unseren Namen überall teilnehmen für auch gemeinnützige Themen. Das ist aber eher etwas zurückgeben. Also im Sinne von etwas für sein Umfeld leisten, dass da wirklich Mandate kommen. Nicht spürbar, sagen wir es mal so, kann man nicht messen.
Ja. Ein tolles Erfolgsmodell. Jetzt bist du ja persönlich auch ein bisschen spezialisiert auf das Thema Unternehmenstransaktionen und Sanierung. Daher auch der Kontakt zu den Banken. Das sind ja vermutlich alles eure Mandate, sondern ihr kommt dann auch in einer speziellen Situation als Spezialberater dazu.
Ja, und das ist ehrlich sogar mir die liebste Situation, dass du einen laufenden Berater hast, der einfach erkennt, hier stimmt was nicht. Hier muss entweder eine Nachfolge mit einer komplizierten Transaktion oder eben der Mandant hat mir das dritte Mal erzählt, dass wir ein Problem haben. Ich sehe es auch in der BWA oder im Jahresabschluss, dass man dann sagt, hey, erstens, das wird für mich jetzt als Berater, Beraterin auch schwierig, Thema Honorar, Anfechtung, Probleme. Und ich möchte einen Partner fürs Unternehmen haben, der sozusagen partnerschaftlich und gemeinsam das Mandat unterstützt. Und dann aber, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, danach bitte auch wieder rausgeht und mir nicht das Mandat streitig macht, weil das ist auch häufig unter Beratern, wenn man da ganz offen und ehrlich ist, auch häufig ein Thema. Und das sind von unseren Fällen, muss ich ehrlich sagen, also wir Puchacon, ich lebe zu 60-70% leben wir von genau diesen Aufträgen, dass wir ein Projekt haben, das durchziehen, meinetwegen noch eine Nachklingzeit von außen betrachten, aber wir nehmen Berater mit, die drin sind, die drin bleiben, die kennen das Mandat viel besser. Die können auch nochmal so ein Vier-Augen-Prinzip ein Stück weit was mit spiegeln. Das ist mir fast lieber, als wenn der Mandant in so einer Situation, wo ihm was Großes bevorsteht, komplett seinen Berater wechseln will. Weil dann kennen wir alle, du musst erstmal einarbeiten, die Historie aufbauen, neues Mandat dauert. Also das ist mir lieber, über die Berater zu kommen. Und das ist auch quasi von Puchacon das Geschäftsmodell, weswegen wir eben in der Gruppe sind. Wir haben da natürlich so die Mandate der Gruppe, aber auch deutschlandweit für alle möglichen Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer sind wir so ein Spezialteam sozusagen.
Wie werden denn die Kollegen auf euch aufmerksam? Kommt das dann wirklich über die Bankkontakt, dass die Bank sagt, hey, ich habe ja einen ganz tollen, der Jens, der kann euch da helfen bei dem Problem, oder kennen euch auch schon viele Steuerberater und sprechen euch dann aktiv an, so als Wiederholungstäter zum Beispiel?
Sowohl als auch. Ich würde fast sagen, es nähert sich jetzt, dass es die Sicht in Waage hält zwischen genau den beiden Themen, die du gerade gesagt hast. Wir wünschen uns mehr, dass die Berater da noch mehr kommen, weil, wie gesagt, das ist die angenehmere Thematik. Da bist du auch anders im Mandat drin, ganz anderer Vertrauensvorschuss. Also da versuchen wir, über die uns bekannten Netzwerkthemen Werbung in Anführungsstrichen zu machen, zu sagen, hey, wir sind ja so eine Spezialtruppe, die kannst du hinzuziehen, oder auch nicht. Völlig frei, aber wenn du irgendwo Probleme hast, bevor du dir die Finger verbrennst oder auch sagst, ich würde gerne, kann aber nicht, zeitlich oder inhaltlich, dann sprich uns gern an. Also dafür Netzwerkarbeit, dafür bekannt werden in Benchmarking und was es nicht alles gibt an Zusammenschlüssen, Kooperationen, Austauschplattformen über die Kammern, dass man da ein Stück weit unter den Berufskollegen spielt, weil wir, glaube ich, alle das gleiche Problem haben, Zeit. Ne? Dass du selber häufig gar nicht die Zeit hast, zu agieren und da wenigstens einen Tipp zu geben und dann löst sich vielleicht zum Thema.
Wir beide kennen uns ja auch aus dem Benchmarking. Ich finde das auch ein sehr schönes Format. Man kann sich ja sehr offen austauschen mit den Kollegen. Kommt es aber auch schon mal vor, dass Mandanten auf ihren Steuerberater, auf euch zu gehen und sagen, oh, ich habe hier eine Umstrukturierung und hätte hier gerne einen Spezialisten. Ja. Und ich habe mir diesen ausgesucht, den hätte ich gerne.
Ja, passiert. Also passiert, das ist dann, weil die es irgendwo schon mal gehört haben, das ist die Mund-zu-Mund-Propaganda in aller Regel. Die kommen dann und sagen, kannst du bitte? Und dann gucken wir, also was wir ungern wirklich, kannst du noch meine FIBU und mein Lohn, mein Jahresabschluss mit übernehmen? Das sind so die Anfragen. Das machen wir ungern, weil wir uns eher aufs Problem konzentrieren wollen, was eigentlich das Thema ist. Ne? Weil wir da sagen müssen, für, ich sag mal, die ganzen handwerklichen, deklaratorischen Themen, da gibt es genügend große, richtig gute Dauerbetreuer, die das deutlich besser können. Wir sind eher so eine Projektmannschaft. Aber klar, der Mandant kommt auch mal, ich habe gehört, habt dich auf dem Seminar gesehen oder ähnliches, oder ich habe mal gegoogelt und stelle fest, ich brauche für Due Diligence oder Themen, die um so eine Transaktion herumgehen. Und dann kommt da die Ansprache.
Jetzt bin ich persönlich im Bereich der Unternehmenstransaktionen super spannend, auch wenn er ja auch immer zwischendurch ein bisschen emotional wird. Aber jetzt habe ich dazu noch den Bereich Sanierung. Das stelle ich mir manchmal ein bisschen schwierig vor, aber da hätte ich mir auch ein bisschen Sorge, oh, jetzt investiere ich hier viel Zeit rein und das funktioniert ja auch nicht. Das muss ja nicht immer funktionieren. Dann ist vielleicht auch ein bisschen das Honorarrisiko an der Stelle. Wie ist denn dieser Bereich für euch?
Also der Sanierungsbereich ist aus meiner Sicht das Spannendste, wenn auch gleichzeitig der Stressigste. Weil du natürlich da Freitagnachmittag, 15 Uhr, macht die Krise keine Pause. Das heißt, man muss schon gucken, aber da gibt es letztlich über die Standards im Wesentlichen. Wir arbeiten auf dem IDW-Standard, das ist kein Geheimnis, machen alle. Auf der Form, dass wir sagen, du checkst ja ganz zu Anfang erstmal, in welchem Krisenstadium bewegt sich denn das Unternehmen. Oder wie sehr brennt denn der Kittel schon? Und dass man da erstmal so ein Stück weit sondieren kann, hey, das ist ein richtiges Problem, wir müssen sofort über Insolvenzantrag reden, damit du aus der Haftung rauskommst. Oder es ist noch Zeit, wie lange kommst du noch hin? Und so sondiert man und sagt, was sind denn so die Sanierungsfelder? Man identifiziert dann, wo die Probleme sind. Ist es operativ? Ist es ein Einschlag von außen, irgendeine Klage, Gewährleistungsfall oder eine Forderung ist ausgefallen, Kunde weggebrochen? Oder ist es die Bank, die in Anführungsstrichen was fällig stellt und eine Linie kürzt? Das, so sortiert man erstmal die Bausteine, wo das Problem ist. Und im zweiten Schritt, und das ist für mich das Spannende, stellt man sich eigentlich die Frage, ist das Unternehmen gesund? Kommt da was raus? Was tun die eigentlich? Und da mal mit den Unternehmern und Unternehmerinnen sich mal hinsetzen und genau diese Fragen, die werden so häufig das nicht gefragt. Das ist nicht immer ein einfaches Gespräch, das kann man auch mal falsch verstehen, da gibt es auch mal komische Gesichter. Aber bei der Frage, was macht euch aus, was ist denn euer Alleinstellungsmerkmal, euer USP, wie man heute sagt, warum ihr, was macht rettenswert, womit verdient ihr Geld und womit nicht, da kommen die spannendsten Antworten. Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist unfassbar. Aber das ist so der Kern. Und wo man Antworten bekommt, die auch fundiert sind, das ist so der Fingerzeig, hey komm, hier lohnt sich's. Hier kannst du jetzt, muss auch ein Unternehmen da, hier lohnt sich's für zu kämpfen, gib Gas. Wenn du da schlechte Antworten, keine oder so schon Resignation siehst und hörst, da wird's kritisch. Da muss man auch klar fragen, macht es noch Sinn? Das ist hart, aber wir sind meistens die letzte Instanz, die das fragt. Alles andere sind dann die härteren Konsequenzen, Insolvenz oder ähnliches, ne?
Ja, also ich finde, das ist schon emotional ein Thema. Also ich selbst betreue auch gerne Gründer, die haben zwar noch nicht so viel Geld, das man kann ja nicht abrechnen, aber die haben immer so Euphorie. Das ist alles immer super. Das stelle ich mir aber der Phase ganz anders vor, wenn man schon mitbekommen hat, da hängt ja für den Mandanten alles dran. Vielleicht sein ganzes Privatleben, seine Insolvenz droht vielleicht. Also das ist ja keine ganz angenehme Situation. Da muss man schon, ich sag mal, vom Menschentyp her sehr eher standhaft sein, um das mal eben so zu ertragen. Daran können ja Menschen zerbrechen. Das stelle ich mir wirklich schwierig vor, immer in dieser Situation geholt zu werden.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt schön, weil ich muss ehrlich sagen, weißt du, die sind am Ende dankbar. Häufig nicht alle, ne? Klar, aber viele sind dankbar zu sagen, Mensch, der bewahrt jetzt Ruhe. Weil die haben schon x Nächte schlecht geschlafen. Die haben schon selber viel probiert. Und jetzt kommst du, muss ich aufpassen, dass es nicht arrogant rüberkommt. Aber die sind auch froh, wenn du einfach sagst, wir haben das alles schon ganz oft gesehen, unser Tagesgeschäft. Wir wissen genau, wo die Klippe ist. Jetzt machen wir erstmal das, Schritt für Schritt. Die sind froh, dass sie einen Beruhigungsfaktor haben und du kriegst ehrlich Dankbarkeit. Und das ist auch, Mensch, wir brauchen euch, das ist aber toll. Wie gehen wir es denn an? Und die, wenn die das richtig nutzen und verstehen, dann kriegst du was zurück, wo ich sage, ja, unangenehm. Du wühlst den ganzen Tag in nicht unangenehmen Themen, nicht angenehmen Themen. Okay. Aber Leute sind unheimlich dankbar. Du musst die ausblenden und das gebe ich zu. Die Kehrseite sind die, die sagen, ich mache das jetzt bloß für die doofe Bank. Ich selber brauche das nicht. Ihr seid hier die Schlaumeier, die ganz viel Geld kosten. Was soll das hier? Ich weiß doch alles. Zugegeben, das sind dann Diskussionen. Aber das haben wir alle. Also ich glaube, wir haben alle irgendwo den, die einen Mandanten oder Situation, wo wir sagen, das brauche ich jetzt nicht. Aber das ist die Minderheit. Ich muss wirklich sagen, eine ganz, ganz kleine Minderheit.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass auch für den normalen Steuerberater, also der das Tagesgeschäft macht, ja auch eine sehr emotionale Situation. Das sind so Umstände, kennt er den Mandanten schon seit Jahrzehnten. Der hängt ja da voll mit drin. Also der ist emotional ja auch sehr belastet. Vielleicht macht er sich auch Vorwürfe, dass er noch sagt, ach, das hätte ich ja früher erkennen müssen oder ähnliches. Und da finde ich es eigentlich nicht schlecht, an einen Spezialisten zu gehen, der das sehr objektiv beurteilt.
Ja, und auch das Verständnis mitbringen. Also das haben wir häufig, also diese ich mache mir Vorwürfe, hätte ich mal. Das haben wir häufig, aber wenn man dann mal in das Tagesgeschäft einsteigt und so eine Kanzlei kennt, wie viel Zeit hast du wirklich? Und der eine BWA erstellt oder einen Jahresabschluss, wie oft nimmst du den dann nach, den du ihn erstellt hast, wirklich betriebswirtschaftlich auseinander und überlegst darauf? Die Zeit hast du häufig nicht. Das ist auch nicht immer deine Aufgabe. Und da dann dieses Verständnis auch dem, der Steuerberaterin mal mitzugeben, sagen, hey, alles gut. Wir leiden ja nicht mit. Das ist immer noch Mandantensache. Und du kannst nur begrenzt. Und wenn wir jetzt hier zusammen das Beste draus machen, geht auch nicht mehr. Das ist auch Dankbarkeit. Aber es ist auch, also ich glaube, wenn da gehört wird, Mensch, es ging auch nicht anders. Oder ihr habt alle rechtzeitig reagiert. Eher geht's nicht. Das ist nun mal auch ein bisschen Unternehmertum. Kann auch schief gehen. Ja, das ist schwierig. Aber auch da Dankbarkeit und auch Mensch, sowas gibt's. Zu wissen, da kommt ein Spezialist. Ich meine, das kennen wir in vielen Fachbereichen auch. Ich habe keine Ahnung vom ausländischen Steuerrecht, würde ich mich an einen Spezialisten wenden und sagen, komm, da gibt's welche, die können das. Ich kann es nicht.
Was ist denn für euch so ein typischer Kunde vom Umsatzvolumen her? Also ich könnte mir vorstellen, so der kleine Handwerksbetrieb mit einer halben Million Umsatz wird das vielleicht nicht unbedingt sein. Der Großkonzern vielleicht auch nicht, der schon von großen BP betreut wird, die haben das intern. Vermutlich so dazwischen, oder?
Dazwischen. Also vom Umsatz her kommt nicht drauf an, welche Branche so ungefähr, aber ich sag mal, alles, was so 2-3 Millionen Umsatz aufwärts, da geht es so los. Wenn du sagst, so Größen, so ab 10 Mitarbeiter aufwärts. Das kann natürlich, je nachdem, welches Geschäftsmodell, nach oben würde ich jetzt arrogant sagen, gibt es keine Grenze, aber natürlich gibt es die. Also wir machen uns da nichts vor, da gibt es genug große. Da wollen wir auch gar nicht fischen. Also so die größeren sind bei uns dann so 300 bis 500 Mitarbeiter, da ist die Grenze. Irgendwo da kommen dann auch die Big Four oder Next Ten oder wie sie alle heißen, das ist völlig okay. Aber so in dem, ich sage immer, der KMU, das ist auch ein weiter Begriff, Mittelstand oder so, aber so zwischen den Größenordnungen, ja, rechtsformunabhängig, branchenunabhängig. Wir können nicht alle, ich würde auch ein, zwei ablehnen, aber einfach an sich können.
Ja. Wie lange dauert denn so ein Projekt im Schnitt? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht mit dem Erstberatungsgespräch getan, das wird ja eine gewisse Phase sein, die man da gemeinsam bestreitet.
Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, was es ist. Ne? Also ich sag mal von, könnt ihr mal meine Planung checken, verplausibilisieren, da reden wir von 2, 3, 4 Wochen. Richtig Sanierungsgutachten zu sagen, meistens bankengesteuert. Kann eine Sanierung gelingen? Wenn ja, wie und wie wird die aussehen? Also ein richtiges IDWS-6-Gutachten. Da wünschen sich alle 4 bis 6 Wochen. Die Realität sind dann so 8 bis 15 Wochen, je nachdem, wie nämlich die Zuarbeiten kommen. Das kennen wir auch alle, das Thema. Und dann liegt in aller Regel bei diesen Gutachtenfeldern ein Gutachten auf dem Tisch, was wir auch mit dem Mandanten oder für den Mandanten auch verteidigen. Im Sinne von auch durchverhandeln in den großen Bankenrunden. Und dann, je nachdem, wie die Gesellschafter, wie die Stakeholder wollen, dass der Sanierer an Bord bleibt, machen wir dann hinten raus über den Sanierungszeitraum 1, 2, maximal 3 Jahre so einen Begleitzeitraum, wo wir einfach gucken, sind die Maßnahmen umgesetzt, haben die den gewünschten Effekt, gibt's neue Veränderungen, auf die man reagieren muss, einfach noch so ein Stück weit eine Begleitung, aber das ist dann extern. Also was wir nicht tun zum Beispiel, ist so Interimsmanagement, richtiges Unternehmen reingehen und tagtäglich da vor Ort damit leiten, das sind wir nicht. Da greifen wir auf den Berufsstand der Interimsgeschäftsführer oder Manager zu. Aber ja, ich sag mal, zwischen 3 bis 4 Wochen, länger dann 15 Wochen, 14, 15 Wochen und dann hinten raus so eine Standardbekleidung quartalsweise oder monatlich.
Hast du denn für Kollegen oder Mandanten Empfehlungen, wie man vielleicht so eine Krisensituation rechtzeitig erkennt? Also irgendwelche tolle Tools, Bücher oder andere Taktiken, dass man vielleicht gar nicht in diese ganz schwere Situation reinrückt, sondern es vorher erkennt?
Das ist die 1-Million-Euro-Frage, hätte ich fast gesagt. Das ist die Frage, die aktuell uns alle wirklich umtreibt. Und da muss ich ehrlich sagen, es gibt natürlich leider keinen Standard. Was wir feststellen, und da weiß ich, bin ich Rufer, alleiniger im Wald, der sagt, wir müssen da im Risikofrühwarnbereich deutlich eher ansetzen, weil ich glaube, dass wir, ich gehe jetzt mal die Zeit vor Corona, was danach passiert, das wissen wir alle, an Multikrisen, von der Inflation bis zu Lieferketten und Co. und Zinsen. Davor hattest du eine größere Zeit von Feststellung, mir geht's glaube ich nicht gut, bis hin, ich kann noch was tun. Die Zeit ist heute kürzer geworden, deutlich kürzer. Das heißt, du musst eher erkennen, wo es geht. Und häufig in den Bereichen, lieber Mandant, woran merkst du, das bin ich gut? Ja, das sehe ich doch am Konto. Das ist leider immer noch, auch in Unternehmen, die 30, 40, 50 oder weiter haben, Standard. Wo ich sage, woran erkennst du es? Hängt natürlich von der Branche ab, aber im Wesentlichen geht es schon sinkende Effizienzen. Guck auf dein EBIT, auf dein EBITDA im Verhältnis zur Gesamtleistung. Da mal eine Zeitstrecke angucken, die letzten 3 Monate, die letzten 2 Jahre, die letzten 2,5 Jahre, einfach mal so ein Stück. Hast du einen Trend, den du siehst? Geht deine Effizienz zurück? Natürlich dem Auftragsvorlauf. Wie sieht es im Verhältnis zum Vorjahr aus? Hast du mehr Auftragseingänge als im Jahr davor? Ja, nein. Und das Dritte, das ist nicht so einfach, aber was ist das allererste, was wir in unserem Sanierungsansatz so machen, mal spannend, stell dir mal eine Gewinn- und Verlustrechnung vor mit Euros und pack mal eine Spalte daneben und schreib mal Mengen da rein. Also Stück, Tonnen, Auftragszahlen, Kopfgrößen, also Vollzeitäquivalente oder ähnliches. Und mal pro G&V-Position. Und das mal für die letzten 2 Jahre. Und so siehst du, was sind zurückgehende Umsätze? Ist das Menge oder ist es Preis? Und wenn ja, wo? Also diese Trenderkennung über eine relativ kurze Messstrecke, das würde ich sagen, auf G&V-Ebene und natürlich auf Cash-Ebene, aber nicht nur der Stand, sondern eher in Richtung Working Capital. Sind deine Forderungslaufzeit länger geworden? Hast du dich mehr bevorratet oder weniger? Das sind Bereiche, wo aus meiner Sicht Risikofrühwarnsysteme heute stehen müssen. Geht super schnell, macht Controller oder Geschäftsführer montags und guckt da mal rein. Reicht. Absolut reicht. Aber ansonsten, der Banker merkt, wenn die Kontokorrentlinie ständig ausgeschöpft ist oder überzogen. Steuerberater merkt, wenn er die BWA erstellt und sie liest. Aber wann erstellst du die BWA? Die macht sie für einen Vormonat. Lesen wir sie alle immer wirklich aus wirtschaftlicher Natur? Nicht immer. Und da, das sind so Themen. Ansonsten Tipp, für mich gibt es kein Unternehmen ohne Plan. Und wenn du einen Plan hast, machen so einen Ist-Vergleich. Geht super einfach auf BWA-Ebene. Nichts Großes, aber dass du einfach siehst, bist du da, wo du hin wolltest. Und das wären gleich mal so 2, 3 Themen, Tipps, wo man hingucken sollte. Und ich stelle in meiner Praxis fest, wir werden häufig zu spät gerufen. Häufig, sehr, sehr häufig. Findest du schon, Mensch, wäre da mal eher gekommen. Weil man da nicht so hinguckt. Und die Krise, du hast ja so verschiedene Krisenabläufe, ne? Die Krise beginnt mit einer Strategiekrise und oder einer Stakeholderkrise, ne? Wo du sagst, Gesellschafter passen nicht. Hauptkunde hat eine andere Entwicklung als du. Also wo du einfach sagst, die wesentlichen Einflussfaktoren verschieben sich. Da beginnt eine Krise. Und nicht erst, wenn das Konto alles ist. Das ist meist die letzte Stufe. Das meiste das Ergebnis. Ne?
Wie kann ich das denn jetzt als normaler Steuerberater für meine Mandanten erkennen? Also jetzt muss man sagen, ja klar, ein Steuerberater sieht das, aber das ist mir selbst auch schon mal passiert bei einem Mandanten. Das wird das Ergebnis immer schlechter und irgendwann nach 3 Jahren sitzt man mit dem Mandanten zusammen, der Mandant sagt, ich glaube, ich gehe gleich pleite rein, kannst du mir irgendwie helfen? Dann guckt man eine Stunde drauf und sieht, okay, eigentlich liegt das nur an den Personalkosten. Ich stelle nochmal 2, 3 kluge Fragen und merkt, okay, der hat die letzten Jahre immer die Löhne erhöht, aber nicht die Preise. muss ja schlechter werden, geht ja gar nicht anders, wenn man nur Synergieeffekte hat.
Genau.
Die es nicht gab in dem Fall. Hätte eigentlich jeder leicht erkennen können, vor allen Dingen der Geschäftsführer. Ich als Steuerberater aber vielleicht auch. Aber gut, ist ja auch nicht immer mein Auftrag, den Unternehmerrecht zu beraten. Das ist ja meistens nicht in der Buchhaltung inkludiert als Auftrag. Könnte man jetzt machen, wäre ein tolles Zusatzgeschäft, aber so Erfahrung, viele Mandanten wollen das ja auch gar nicht. Das auch mit mehr bezahlen. Habe ich irgendwie eine Chance, so ein Frühwarnsystem, ein Risikoanalysesystem als normaler Steuerberater für meine Mandanten einzurichten, einmal im Quartal, einmal im Halbjahr, um mit wenig Aufwand diese Fälle zu identifizieren?
Ja, na klar. Also erstens, ich würde jeden Mandanten immer fragen, hast du einen Plan? Wenn ja, gib mir den mal und dann packst du den in die Software rein als Planzahl. Also hast du in der Auswertung automatisch einen Soll-Ist-Vergleich drin, egal welche Software. Ich weiß von Edison, ich weiß von Date, wenn es noch alles gibt, haben die, können die. Machst du einmal im Jahr und schon hast du jeden Monat standardisierten Soll-Ist-Vergleich mit drin. Und da siehst du schon, liegt er am Plan. So, das wäre das Erste. Und das Zweite, wo ich drauf gucke, das sind genau die Einsatzquoten. Wo du siehst, Personaleinsatzquote müsste in deinem Fall eigentlich hochgegangen sein. Theoretisch, ja. Und Materialeinsatzquote ganz genauso. Da ist aber immer die Frage, hast du Verschiebung drin? Sind es Abgrenzungen? Sind es die Rückstellungen? Sind es die EW-Werte? Also da musst du schon noch gucken, ist es wirklich real, was du vor dir siehst? Weshalb? Guck dir einen 3-Monats-Trend an. Oder noch länger. Aber der lügt nicht, ne? In einem Monat haben wir alle mal eine Verschiebung drin, da ist irgendwas. Aber so, wenn du sagst, ich gucke auf 2, 3 Kennzahlen, Personaleinsatzquote, Wareneinsatzquote und dann eine EBIT oder EBITDA-Quote. So, und das mit einem Soll-Ist-Vergleich immer mal drauf gucken. Ende. Und dann würde ich sagen, das, wenn du siehst, Mensch, du hier tut sich was, die Info an den Mandant und dann kommt dieses, können wir mal zusammen drauf gucken. Und dann nimmt man sich die Zeit oder Auftrag oder ähnliches. Aber das wären so einfach sichtbare Dinge aus meiner Sicht, die man schon machen kann.
Das wäre jetzt, also aus meiner Sicht werde ich ja sagen, ein super Zusatzgeschäft, aber jetzt gar nicht, weil ich jetzt mehr Umsatz und mehr Geld verdiene, das ist natürlich auch mal ganz nett, aber vor allen Dingen habe ich das Gefühl, ich könnte aber auch wirklich was für meine Kunden machen. Also ich könnte ja meinen Mandanten eine riesen Unterstützung bieten und das ist ja gar nicht so viel Arbeit, ich meine, die Planrechnung muss jeder Mandant machen, die kann ich als Steuerberater ja kaum abnehmen, den Teil, und ich muss ja dann nur einmal im Monat vergleichen, das ist ja gar nicht so viel Arbeit und dafür bringe ich ja viel Sicherheit. Und wenn ich dann auch sage, okay, jetzt habe ich ein Störgefühl, dann kommt ich auf den Jens zu und sagt, kannst du mal hier mit drauf gucken mit deinen Spezialkenntnissen?
Genau so, das wäre gut, weil du hast, wenn du das den Mandanten sagst, erstens, der ist super dankbar, dass der Steuerberater, die Steuerberaterin sowas sieht und mich darauf anspricht. Also ich glaube, man kann da beim Mandanten ganz selten nur auf Beton beißen oder auf Granit, da passiert nichts, aber bei den meisten, ja, ich habe es auch schon gesehen, das ist gar nicht so einfach bei uns, kalkulieren geht nicht richtig, aber wie gehen sie denn ran? Und wenn du dieses Gespräch anfängst, diesen Dialog, dann merkst du, da öffnet sich so eine Tür und dann kommen Folgefragen, zeig mir mal so eine Kalkulation. Da kommt meistens nichts, wenig, manche auch super tief, ja, also gibt's ganz viel, aber dann öffnet sich so eine Tür und dann bist du im Gespräch und erstens, der Mandant ist dankbar, dass der sieht, du denkst mit, du machst mehr als immer nur das, was häufig so Mandanten den Steuerberater und Steuerberaterin so vorwerfen, ja, die machen eine Deklaration fürs Finanzamt und so. Nee, die denken eben mit, die geben einen Hinweis. Die sind vielleicht nicht die, die es dann lösen und machen. Aber hey, da fühle ich mich gut. Da habe ich einen Betreuer an meiner Seite, der sieht das und würde mich schon stutzen. Also das ist, glaube ich, als Mehrwertangebot super. Und dann auch, und so sind wir aufgestellt. Also so habe ich meinen Berufsweg immer durch diese Fragen, was dann irgendwann dazu führt, dass ich nur noch solche Fragen stelle und jetzt eben in der Richtung unterwegs bin. Aber das ist schon, da öffnet sich dann wirklich so der Sparringspartnerbereich mit dem Unternehmen.
Jens, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
Gerne.
Du hast zwei ganz tolle Unternehmen schon aufgebaut. Einen ganz herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Und ja, ich glaube, ich kann das Gespräch das mitnehmen, was ich auch für meine eigene Kanzlei mit umsetzen kann, um für meine Mandanten ein bisschen besser zu werden.
Cool, freue ich mich. Vielen Dank.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.